Domradio Menschen.
Bundesminister, Landesminister, Politiker, Menschenrechtler, Richter und Schlichter, Bergsteiger und Gleitschirmflieger, Familienvater, Redner und Bücherschreiber. Heiner Geißler hat viel erlebt in seinem schon langen Leben, viel gestritten, viel für viele Menschen erstritten, viel Gegenwind gehabt und ist ein Mensch, von dem sein Sohn Michael sagt, meinen Vater kann man nicht beeinflussen. Das ist mal eine klare Aussage oder eine Ansage. Und ich bin gespannt, mehr von Heiner Geißler zu erfahren. Heute ist er unser Gast in der Sendung Menschen. Herzlich willkommen und schön, dass Sie sich heute Zeit für uns nehmen, Heiner Geißler. Herzlich willkommen, alle, die eingeschaltet haben, am Mikrofon Angela Krumpen. Zu Beginn jeder Sendung stellt der Gast sich selber vor. Heiner Geißler, das wissen wir schon, aber Alter?
87.
Beruf?
Publizist und Schriftsteller zurzeit.
Berufung?
Ich wollte die Welt verbessern und bin deswegen in den Jesuitenorden eingetreten, aber das ging nicht gut und deswegen bin ich, glaube ich, für die Politik berufen.
Religion katholisch ist klar, aber wie gerne katholisch?
Also auf jeden Fall bin ich nicht römisch-katholisch, sondern katholisch und halte Jesus für den bedeutendsten Menschen, die es in der Weltgeschichte gegeben hat. Und deswegen bin ich gerne ein Anhänger von Jesus.
Von meinem Vater habe ich
die Liebe zur Natur gelernt.
Meine Mutter hat mir
die Liebe gegeben, die ich auch anderen gerne vermittelt habe.
Als Kind im Krieg habe ich
mit meinen Eltern gelitten unter dem Druck und der Verfolgung der Nazis.
Ein guter Richter ist?
Er ist unabhängig und muss klug sein.
Ein guter Schlichter ist?
Er muss vertrauenswürdig sein, er darf nichts im Verborgenen konstruieren oder vertuschen, sondern muss alles transparent machen.
Ohne Mut kann man in der Politik nichts erreichen, weil?
Man nichts durchsetzen kann. Das heißt, man muss bereit sein, auch Schwierigkeiten, sogar Streit auf sich zu nehmen. Und dazu gehört auf jeden Fall Zivilcourage.
Ein guter Demokrat muss
auch die Meinung anderer gelten lässt und erkennt, dass es in der Politik keine absoluten Wahrheiten gibt, aber dass die Politik auch ein ethisches Fundament braucht und das kann nur in der Demokratie realisiert werden.
Die Europäische Union hat eine Zukunft, wenn
sich alle Europäer zusammentun, sich nicht gegenseitig bekämpfen und diejenigen wie Jaschinski und Orban, die den Nationalstaat wiederherstellen wollen, den Nationalismus für eine richtige Idee halten, eben keine Chance mehr haben, wieder abgewählt werden.
Wer in Not ist, verdient Hilfe, weil?
Die seine Pflicht ist, und zwar eine Pflicht, die sich aus dem Evangelium ergibt, aus der Geschichte, die Jesus über den Samariter erzählt hat, wo er ja den Pharisäer fragt, wer von den dreien, der Priester, der Levit oder der Samariter, war der Nächste für den Überfallenen. Und das heißt, wir alle, auch die Zuhörer, sind die Nächsten für diejenigen, die in Not sind.
Eine echte Gleichberechtigung von Frauen und Männern gibt es erst, wenn
wenn die Frauen sich durchgesetzt haben, wenn sie selbstbewusst sind und auch ihr Schicksal selber in die Hand nehmen und sich wehren gegen die Prädominanz der Männer. Und wenn die Männer auf der anderen Seite einsehen, dass es so mit der Welt nicht weitergehen kann, denn es sind ja nicht die Frauen, sondern die Männer, die Gewalt anwenden, die Unglücke produzieren. Frauen schenken der Welt Leben und die Männer vernichten das Leben.
Bei ATTAC bin ich Mitglied geworden, als ich begriffen habe, dass
wir auch an den Börsen der Welt eine Umsatzsteuer benötigen, bei einem Umsatz von 2 Billionen Dollar jeden Tag. Und ATTAC hat sich dafür als erste Organisation eingesetzt.
Die Berge sind
für mich in der Natur das Größte und das Schönste, waren immer eine Zuflucht, aber auch die Chance, frei und unabhängig zu sein.
Das Wichtigste, das ich meinen Kindern mitgeben wollte, war,
dass sie einen beruflichen Abschluss machen, an einem Beruf, von dem sie auch leben können, und dass sie neben dem Beruf die wichtigsten Nebenbeschäftigungen, so will ich es einmal sagen, konzentrieren auf das Schönste oder aufs Schönes und Gutes im Leben. Bei mir und meiner Familie waren das die Berge und die Musik.
Über 50 Jahre verheiratet zu sein heißt?
Dass man tolerant ist und dass man sich gegenseitig respektiert und versteht.
Altern heißt?
Das ist ein Prozess, den man nicht so gerne hat, aber der dann einen Sinn macht, dieser Alterungsprozess, wenn man weiß, dass man am Ende auf etwas Sinnvolles zurückblicken kann.
Gott ist?
Eine Behauptung.
Mehr zu all diesen Themen jetzt in dieser Sendung. Unser Gast heute in der Sendung Menschen ist Heiner Geißler, CDU-Politiker und Bundesminister AD. Viele Menschen haben das Gefühl, dass mit Brexit und Trump, Erdogan, Polen und Ungarn die ganze politische Ordnung ins Wanken gerät oder bedroht ist. Sie schauen auf viele Jahrzehnte Politik. Sind Sie auch beunruhigt?
Ich bin nicht existenziell beunruhigt, aber es ist eine Gefahr. Nach dieser von den Nazis angezettelten Katastrophe 1945 haben sich ja Frauen und Männer in Europa zusammengetan, um dafür zu sorgen, dass sich das nicht wiederholen kann. Und man muss ja Folgendes klar sehen: Die Deutschen waren keine Rassisten, aber sie sind durch den Nationalismus zum Rassismus verführt worden von Adolf Hitler. Ich bin damals in die Politik gegangen mit vielen, vielen anderen jungen Menschen, weil wir den Nationalstaat abschaffen wollten, und zwar endgültig, weil der Nationalstaat keine Zukunft hat. Und nun gibt es einige, die den Nationalstaat wiederbeleben wollen, und das dürfen wir nicht zulassen. Sie haben keine Mehrheit, das ist gut so, aber es muss auch so bleiben, und das setzt voraus, dass in den Demokratien, auch in den europäischen Ländern, die Voraussetzungen dafür geschaffen werden, dass die Menschen Europa vertrauen und sich nicht so entscheiden wie die Amerikaner zugunsten dieses Präsidenten Trump.
Die Süddeutsche hat vor ein paar Monaten zum ersten Mal von einer internationalen reaktionären Rechten gesprochen. Also dass es nicht nur hier und da vereinzelte nationale Erscheinungen sind, sondern eine internationale Bewegung. Steckt da dann nicht eine Kraft hinter, die nicht so einfach in Schach zu halten ist?
Also ich glaube, der Nationalismus, den es in einer ganzen Reihe von europäischen Ländern gibt, der Rechtspopulismus ist das Ergebnis von Gedankenfaulheit und Vergesslichkeit und von Menschen, die ihre existenzielle, die eigene, auch soziale Situation negativ beurteilen. Das erste, die Gedankenfaulheit und die Dummheit dieser Leute, die kann man bekämpfen. Die andere Voraussetzung, das war in Amerika der Fall, dass nämlich alle Menschen, unabhängig wo sie wohnen und wo sie herkommen, das Recht haben, menschenwürdig zu leben, muss die Politik garantieren. Die Voraussetzung dafür ist, dass die Politik ein ethisches Fundament hat, wie das mit der sozialen Marktwirtschaft der Fall ist. Deswegen geht es uns auch besser, weil wir eine Konzeption haben, ein geistiges Bündnis geschaffen haben nach 1945 auf der Basis des christlichen Menschenbildes, ein Bündnis zwischen dem Ordoliberalismus, dem Ordnungsliberalismus und der katholischen Soziallehre und der evangelischen Sozialethik. Deswegen geht es uns besser als anderen Ländern, die das nicht haben, siehe USA, wo 40 Millionen Amerikaner keine Krankenversicherung haben und dass die sich von der Demokratie abwenden und an einem nachlaufen, der lügt, betrügt, keine Steuern bezahlt, gegen Ausländer hetzt und Frauen diskriminiert, darüber braucht man sich dann nicht zu wundern.
Diese Bewegung wird auch deshalb so stark, weil sie sehr gut darin ist, das Internet zu benutzen, um Menschen zu manipulieren. Ist das eine neue Qualität von Macht, die ausgeübt wird?
Das ist absolut vom Technischen her eine neue Macht, aber ist von den Inhalten her nichts Neues. Nur kann sozusagen jeder Idiot sich an Tausende, Zehntausende von Menschen wenden und erreicht mit seinen Aussagen eben eine viel, viel größere Anzahl von Menschen, als dies früher bei den traditionellen Kommunikationsmöglichkeiten der Fall war. Das bedeutet aber nicht, dass die Menschen wehrlos sind gegen diese Menschen, die im Grunde genommen ja Verbrechen begehen, auf jeden Fall Vergehen, die auch strafrechtlich relevant sind, also Beleidigungen, Verleumdungen, Lügen, Fälschung von Fakten. Deswegen müssen die Aussagen im Internet genauso strafrechtlich behandelt werden, wie das im normalen Leben der Fall ist. Und in der Bundesrepublik Deutschland sind wir im Moment dabei, eine solche Erweiterung des Strafgesetzbuches zu schaffen. Das heißt, dass es auch in Zukunft nicht möglich sein wird, mit Verleumdungen und Lügen die Menschen in die Irre zu führen, weil die Foren, die dafür die Plattform bieten, also Twitter oder Facebook, dafür verantwortlich gemacht werden und Strafen erwarten müssen in Millionenhöhe.
In einem Ihrer Vorträge sagen Sie, wir selber haben in der Bundesrepublik eine Arroganz der Macht und oligarchische Strukturen. Ist es nicht zu hart, wenn man guckt, was in Ungarn, Polen oder auch in den USA los ist?
Das habe ich gesagt, begrenzt auf die Situation, die wir im letzten Jahrzehnt gehabt haben, vor allem bei der SPD, aber auch bei der CDU, im Zusammenhang mit Entscheidungen, die gefällt worden sind. Also zum Beispiel die Agenda 2010, sie war ein Ergebnis einer Basta-Politik des damaligen Bundeskanzlers, der einfach erklärt hat, so wird es gemacht, und er hat seine eigene Partei nicht gefragt, sondern hat sie konfrontiert bereits mit den Beschlüssen, die er gefasst hat. Und die CDU hat dies zum Beispiel auf ihrem Leipziger Parteitag 2003 oder 2004 nachgemacht. Das heißt, die Menschen sind nicht gefragt worden, auch die Parteimitglieder, sondern wurden per Ordre de Mufti von oben gezwungen, eine Politik zu akzeptieren, die wahrscheinlich, wenn eine freie Abstimmung erfolgt wäre, gar nicht verabschiedet worden wäre. Ich habe das konzentriert auf die Basta-Politik, die Gerhard Schröder eingeführt hat. Und ich sage, die Zeit der Basta-Politik ist endgültig vorbei, weil sie ja gerade den radikalen Kräften in einer Demokratie den Vorwand gibt, das sogenannte System zu verändern.
Sie haben ein fast schon gesegnetes Alter erreicht. Als Sie ein Kind waren, war Krieg und Sie mussten selber auch zum Kriegsdienst, Schanzdienst hieß das damals. Und von der Zeit erzählen wir nach den Nachrichten. Die Sendung Menschen im Domradio. Heute zu Gast ist Heiner Geißler. Heiner Geißler, jedes Kind findet eine Welt vor, wenn es auf die Welt kommt. Welche Welt haben Sie, welche Familie haben Sie 1930, als Sie geboren sind, vorgefunden?
Also ich habe eine gute Welt vorgefunden. Meine Familie war für mich immer eine große Heimat und hat auch das Heimweh begründet. Nicht, dass ich immer wieder stark empfunden habe, unter dem ich gelitten habe, wenn ich von der Familie getrennt wurde, also zum Beispiel im Krieg oder dann später, als ich nach St. Blasien gegangen bin oder zu den Jesuiten. Ich habe immer gekämpft gegen das Heimweh und dieses Heimweh war begründet in der Liebe zu meiner Familie.
Sie waren so 8, 9 Jahre alt, als Hitler an die Macht gekommen ist. Sie haben im Fragebogen gesagt, ich habe mit meiner Familie unter der Verfolgung gelitten. Worunter genau?
Ja, ich war 3 Jahre alt. Ich war im Jahrgang 1930 und Hitler kam 33 an die Macht. Ich habe gelitten deswegen, weil mein Vater war in der Zentrumspartei, er war Beamter, wir hatten 5 Kinder. Und weil er sich eben nicht angepasst hat an die Nazi-Ideologie, wurden wir da in Strafversetzt. Ich habe deswegen auch nie Schulkameraden in dem Sinne gehabt, weil alle 2 Jahre habe ich eine andere Schule besucht. Und natürlich ist es auch diskutiert worden in meiner Familie und ich habe selber Erlebnisse gehabt, die mich nicht nur entfremdet haben, sondern zum Gegner des Nationalsozialismus gemacht haben, schon als kleiner Bub.
Gibt es da ein Beispiel?
Da gibt es eine ganze Reihe von Beispielen. Man wusste ja, wenn man in der Hitlerjugend war, zum Beispiel an Sternmärschen, an Pfingsten oder Ostern teilnehmen. Und ich bin da nie hingegangen, weil meine Mutter mir das auch verboten hat. Und wenn die nachgefragt haben, hat meine Mutter gesagt, bei uns in unserer Familie geht man an Pfingsten in die Kirche und geht nicht weg zum Marschieren. Ich musste kämpfen. Ich bin auch diskriminiert worden. Ich kann mich erinnern an Weihnachten 1941 in Hannover, wo wir dann auch gelandet sind und seine Julfeier veranstaltet worden mit 100 Mitgliedern der Hitlerjugend. Und der Stammführer ist aufgestanden und hat gesagt, wer katholisch ist, soll aufstehen. Und da bin ich aufgestanden, da war brüllendes Gelächter, ich habe mich umgesehen. Und da habe ich auch gewusst, warum. Ich war der Einzige, der da aufgestanden ist. Und das war natürlich ein nachdrückliches Erlebnis für mich. Aber der Stammführer, der das gefragt hat, der ging in dieselbe Schule wie ich, in die Leibniz-Schule in Hannover. Und ich habe 2 Tage später den abgepasst auf dem Heimweg. Der wohnte da auf der fast derselben Straße. Und er hatte keine Chance, denn ich war als einer, der vom Land kam, vom Schwäbischen, natürlich auch körperlich dieser Großstadtpflanze überleben.
Was hat gemacht, dass Ihre Eltern sich nicht gebeugt haben, sich nicht angepasst haben, haben Sie eben gesagt, und Sie selber ja auch nicht? Was war das? So viele Menschen haben es anders gemacht. Warum war es bei Ihnen anders?
Ja, das kam auch von meinen Großeltern. Meine Großeltern, mütterlicherseits, die waren immer stolz darauf, sagen zu können, auch 1945, dass sie nie Heil Hitler gesagt haben, auch nicht, wenn sie in die Bäckerei sind oder sonst beim Einkaufen. Und das hat sich halt sozusagen vererbt.
Sie haben in der Zeit der Nationaldiktatur 2 schlimme, gravierende Erlebnisse gehabt. Welche?
Es war nicht nur das ständige Strafversetzen meines Vaters als Folge seiner Mitgliedschaft im Zentrum, sondern zum Beispiel lernte ich Klavier spielen bei einer Frau, die in Tuttlingen gewohnt hat. Und es war die Judith Holz. Und sie war eines Tages verschwunden, als ich 1942 zu ihr wollte, um weiter zu üben. Und die Türen waren verschlossen, die Vorhänge bewegten sich in den Nachbarhäusern und haben rausgeguckt, wer da zu dieser Frau will. Judith Holz war eine Jüdin und sie war von den Nazis abgeholt worden und ist dann später in Mauthausen umgebracht worden. Und ich habe in Speichingen das Kriegsende erlebt und in dem Winter 1944, 1945 war dort eine Dépendance des Konzentrationslagers Schönberg und dort wurden ungefähr 150 Juden und andere festgehalten und mussten Zwangsarbeit leisten. Und da war irgendetwas passiert und dann haben die KZ-Wächter, die SS, die haben ungefähr 10 Leute nackt ausgezogen im Winter, an Pfähle gebunden und mit Wasser übergossen. Und wir haben die Schreie dieser Menschen über eine Stunde lang in der ganzen Stadt hören müssen, bis die erfroren waren. Allein diese beiden Erlebnisse haben mich zu einem entschiedenen Gegner aller populistischen, nationalpopulistischen, aber auch rechtsradikalen Parteien gemacht. Das hat mich mein ganzes politisches Leben nicht mehr verlassen.
Als der Krieg vorbei war, sollten Sie Abitur machen. Das konnten Sie bei sich zu Hause nicht und deswegen mussten Sie ins Internat und sind nach St. Blasien zu den Jesuiten gegangen. Davon erzählen wir gleich. Unser Gast heute in der Sendung Menschen ist Heiner Geißler, CDU-Politiker, Bundesminister AD und vieles andere mehr. Sie haben bei den Jesuiten Abitur gemacht in St. Blasien und danach sind Sie auch ins Noviziat gegangen. Sie haben schon oft erzählt, dass Ihnen dann klar geworden ist, dass von den 3 Gelübden, die Sie hätten ablegen müssen, nicht Armut das Problem gewesen wäre. Da Sie geheiratet haben, vermute ich mal, dass das Zölibat ein Thema war. Aber Sie sind ja auch streitbar und das dritte Gelübde wäre der Gehorsam gewesen. War das auch ein Thema?
Das war ganz sicher ein Thema. Das hat mich auch mein ganzes Leben lang begleitet. Ich war immer ein Grenzgänger. Das heißt, ich habe mich nicht einbinden lassen in irgendwelche Dogmen. Das gilt sowohl für die Religion als auch für die Politik. Und deswegen habe ich in der Politik mich auch nie untergeordnet. Ich war in der Politik, das war ein Glück, in der Lage, auch selbstständig zu entscheiden, als Abgeordneter und auch als Minister und musste Terminpläne einhalten, das ist richtig. Aber sonst habe ich mir mein eigenes Urteil gebildet. Das kann man nur erreichen, wenn man auch beruflich unabhängig ist. Ich habe immer gewusst, wenn ich das nicht mehr aushalten kann, was sagen wir mal, die Partei beschließt, dann habe ich immer die Möglichkeit, wieder in den Beruf zurückzukehren. Das hat mir die Unabhängigkeit gegeben, eben Grenzgänger zu sein. So war auch mein Wahlkreis, der ja an das Elsass grenzt. So habe ich auch meine Politik immer verstanden.
Wenn Sie sagen, ich hätte in den Beruf zurückkehren können, dann meinen Sie, dass Sie Jura studiert haben und auch als Richter gearbeitet haben. Und ich habe mich gefragt, wo ist denn da die Schnittmenge? Sie sind aufgebrochen mit der Theologie als Jesuit und dann haben Sie Jura gewählt. Was ist denn das Verbindende oder die Schnittmenge?
Ja, das hat nicht den Grund gehabt, den Sie vermuten, sondern es war das Studium, das das kürzeste war. Und meine Eltern waren keine reichen Leute. Wir waren 5 Kinder, nachher waren wir nur noch 4, weil der Bruder gefallen war. Und ich habe Jura studiert, obwohl mir das gar nicht gefallen hat, weil man dazu für die Examina nur 7 Semester brauchte, für das erste Staatsexamina. Habe mich natürlich geirrt, weil hinterher 3,5 Jahre Referendariat kamen und Da kam das zweite juristische Staatsexamen, aber ich habe das gemacht. Ich wollte ja Jesuit werden und als junger Mensch hat man ja Ideale, man will die Welt verändern. Nun ist dies nicht möglich gewesen, aus den Gründen, die Sie genannt haben. Ich habe aber trotzdem diese Berufung in mir gespürt, etwas zu tun, um etwas Bedeutendes zu machen und etwas, nicht wahr, worauf man auch irgendwie stolz sein kann. Dann bot sich das eben an, dass man in der Politik mitmacht. Und die Politik ist eben auch eine Berufung. Zum Beispiel war für mich immer in den Deutschen Bundestag als Abgeordneter gewählt zu werden. Das war für mich genauso eine Berufung wie die Berufung zum Priester.
Sie haben Ihre ganze Lebenskraft in diese Berufung investiert und haben diese Lebenskraft für andere Menschen eingesetzt. Würden Sie von heute aus betrachtet sagen, das hat sich gelohnt, das war richtig so?
Ja, das hat sich unbedingt gelohnt. Und ich habe ja mit Hilfe anderer, es war ja nicht allein, Gesetze auf den Weg gebracht, Institutionen durchgesetzt, die den Menschen sehr geholfen hat, vor allem den Frauen. Alleinerziehenden, das Erziehungsgeld, die Anerkennung von Erziehungsjahren in der Rentenversicherung, der Kündigungsschutz für berufstätige Frauen, die ein Kind erwarten, um nur diese drei gesetzgeberischen Beispiele zu nennen, oder die Gründung der Sozialstationen, mit denen ich angefangen habe, als die Neuordnung der Alten- und Krankenpflege. Das ist etwas, was ich aus meinem Leben nicht vermissen wollte.
Zur vollen Stunde hören wir ein Wort, das Heiner Geißler für uns ausgesucht hat. Und in der nächsten Stunde machen wir weiter mit der konkreten Politik, die Sie dann gemacht haben und den Zielen, vor allen Dingen den Zielen in der Menschenrechtsarbeit, die Sie verfolgt haben.
Also wenn ich Probleme und Schwierigkeiten gehabt habe, da bin ich schon ab und zu mal in die Kirche gegangen. Aber in der Regel, das heißt meistens, bin ich in die Berge gegangen. Und wenn ich oben war, dann konnte ich alles vergessen, was hinter mir lag. Und ich habe mich als freier Mensch gefühlt. Wenn ich abgestiegen bin, dann hat mich der Alltag wieder eingeholt. Aber das hat mich nicht umgebracht oder umgeworfen, weil ich wusste, ich kann jederzeit wieder nach oben steigen.
Am Mikrofon Angela Krumpen und zu Gast heute ist Heiner Geißler. Heiner Geißler, Sie haben uns im Wort von den Bergen erzählt. Die Berge sind was ganz Kostbares für Sie.
Ja, ich habe das lieben gelernt, auch bevor ich das Abitur gemacht habe. Bin zum ersten Mal in die Allgäuer Alpen. Die erste Bergtour war der Heilbronner Weg, werden viele kennen. Ich habe oft nachts davon geträumt, von den Bergen, die mich wahnsinnig fasziniert haben, weil es ein wunderbarer, großartiger Sport, was völlig anderes als Tennis spielen oder Fußball spielen. Es ist Hochleistungssport und er vollzieht sich in der Natur, in einer wunderschönen Umgebung. Man muss über das Körperliche hinaus geistig, charakterlich fit sein. Man muss das Wetter beobachten können, die Sterne, den Himmel, die Sonne und ist einfach mit der Natur verbunden. Das ist ein ganz wichtiger Inhalt meines Lebens gewesen.
Unser Gast heute in der Sendung Menschen ist der CDU-Politiker Heiner Geißler, der heute auch viele Bücher schreibt und Reden hält. Heiner Geißler, in einer dieser Reden habe ich eine Zusammenfassung gefunden, wo Sie selbst Ihre Ziele beschreiben, was Sie in Ihrer Politik wollten. Und dann zählen Sie auf die weltweite Durchsetzung von Menschenrechten, vor allem für Frauen und Ausländer in Deutschland. Der Kampf gegen das kapitalistische Wirtschaftssystem zugunsten einer internationalen sozial-ökologischen Marktwirtschaft und die Orientierung an einem ethisch fundierten christlichen Menschenbild. Ganz ehrlich, beim Lesen habe ich mich gefragt, sind Sie in der richtigen Partei oder könnten Sie auch bei den Grünen sein?
Nein, bei den Grünen hätte ich nicht sein können. Und zwar ganz einfach deswegen, weil die Grünen am Anfang eine völlig verquere außenpolitische Konzeption hatten. Sie waren viele nicht, aber doch die Mehrheit gegen Europa. Und sie waren gegen die NATO vor allem und haben nicht begriffen, dass ich eine Demokratie auch verteidigen muss gegen diejenigen, die die Demokratie abschaffen wollen. Und deswegen hätte ich da nie Mitglied sein können, vor allem wegen der Außenpolitik. Sonst haben die Grünen Ziele, die identisch sind mit den Zielen der CDU.
Wir können jetzt nicht über alle Ziele sprechen, aber ich würde gerne ein Ziel herausnehmen und das ist die Menschenrechtsarbeit. Das war immer ein großes Thema und Sie haben, finde ich, großen Mut bewiesen, zum Beispiel während der Diktatur von Pinochet, von Augusto Pinochet in Chile. Sie sind dahin gereist und Sie haben im Land Klartext geredet, zum Beispiel über eine vom Regime verbrannte, mit Benzin übergossene Studentin und verbrannte, die aber als Terroristin hingestellt wurde. Sie haben darüber öffentlich geredet und Sie haben auch mit dem Diktator selbst darüber geredet.
In Chile hat Pinochet für seine Verbrechen sich immer auf den Glauben, auf den katholischen Glauben berufen und hat sogar Unterstützung bekommen von Teilen der katholischen Kirche, weil er gegen die Kommunisten waren. Und das war ja auch ein Kriterium, ein Kennzeichen für die Einstellung vieler Würdenträger in der katholischen Kirche, einschließlich des Papstes Johannes Paul II. Und Norbert Blüm und ich, wir waren mehrfach in Chile, um die christlich-demokratische Partei auch von Eduardo Frei zu unterstützen, und haben Pinochet ins Gesicht gesagt, wer andere foltern lässt, der hat sonntags in der Kirche nichts zu suchen. Und die Motivation für den Einsatz der Menschenrechte habe ich gewonnen aus dem christlichen Menschenbild. Denn die falschen Menschenbilder, die gesagt haben, der Mensch, wie er geht und steht, ist nicht der eigentliche Mensch wie Marx, sondern er muss zur richtigen Klasse gehören, bei den Nazis zur richtigen Rasse, bei den Fundamentalisten zur richtigen Religion oder zum richtigen Geschlecht oder zur richtigen Nation. Wenn sie da nicht dazugehört haben zu dieser Kategorie, dann wurden sie vergast, liquidiert oder sonst wie ums Leben gebracht, ist eben der Gegensatz zu dem, was uns das Evangelium sagt. Der Mensch, wie er geht und steht, ist der eigentliche Mensch, in seiner Würde unantastbar. Das hat aber knallharte Konsequenzen. Das ist nicht irgendein Geschwätz, sondern das bedeutet eben, dass die Würde unantastbar ist, unabhängig davon, ob einer katholisch oder evangelisch oder Jude ist oder Deutscher oder Ausländer. Dann sieht man schon, welche explosive Kraft in diesem Menschenbild steht. Und das hat mich eben dazu gebracht, mich dafür auch einzusetzen. Wobei wir heute ein ganz anderes Problem haben. Heute wird die Menschenwürde verletzt dadurch, dass es Wirtschaftsterroristen gibt, die mit ihrer Ideologie dafür sorgen, dass der Mensch reduziert wird zu einem Kostenfaktor. Das heißt, der Mensch gilt umso mehr, je weniger er kostet, und er gilt umso weniger, je mehr er kostet. Diese Ökonomisierung des gesamten Lebens ist heute das eigentliche Problem.
Aber fast alle Menschen akzeptieren das.
Ganz einfach deswegen, weil auch die Medien zum Teil von den kapitalistischen Strukturen abhängig sind, weil sie sich an der Quote orientieren müssen, die in den Auflagen erzielt werden. Uns hilft nur, dass wir eine pluralistische Kommunikationssituation haben. Die Freiheit der Presse ist deswegen eine wichtige Voraussetzung, dass eben auch andere Ideen sich durchsetzen. Und das ist ja bei uns in Deutschland auch gelungen. Wir haben in Deutschland kein kapitalistisches System, sondern wir haben eine soziale Marktwirtschaft, die ein geistiges, ethisches Bündnis war, zwischen dem Ordoliberalismus, damals der Freiburger Schule, Walter Eucken, Wilhelm Röpke, und der katholischen Soziallehre, evangelischen Sozialethik. Nell Bräuning ist der Name, der hier genannt werden muss. Und aus diesem Grunde war die Politik der letzten 60 Jahre auch eine Erfolgsstory. Und hat den Menschen geholfen, die alte Arbeiterfrage zu überwinden. Und wir müssen dies jetzt übertragen auf die gesamte Welt. Und leider machen die Kirchen dabei noch nicht mit, mit Ausnahme vom Papst.
Als Politiker haben Sie der Welt, den Menschen zur Verfügung gestanden. Aber Sie hatten auch eine große Familie und von der erzählen wir gleich. Oder Sie haben eine große Familie. In der Sendung Menschen ist heute Heiner Geißler unser Gast. Heiner Geißler ist seit über 50 Jahren verheiratet, hat 3 Söhne, 5 Enkelkinder. Und ab und zu werden ihre Kinder auch über sie befragt. Und ihr Sohn Michael hat zum Beispiel gesagt, sie seien zu Hause ein harmoniesuchender Mensch. Heiner Geißler, in der Öffentlichkeit sind sie ja eher streitbar. Was ihr Sohn da beschreibt, empfinden Sie das als einen Gegensatz? Also der öffentliche Heiner Geißler und der private? Oder sind es zwei Seiten einer Medaille, die zusammengehören? Oder sagen Sie, nee, ich bin sowieso nicht harmoniesuchend?
Nein, es ist etwas, was zusammengehört in der Familie. Die sollte ja nicht dadurch sich auszeichnen, dass da permanenter Streit vorhanden ist. Natürlich kann man auch nicht auf jede Ordnung in der Familie verzichten. Aber ich wollte eben, dass ich das glückliche Verhältnis zum Beispiel zu meiner Mutter sich empfunden habe, dass sie mich sehr geprägt hat, dass ich das auch übertrage auf die eigene Familie.
Sie haben sich schon in den 80er Jahren sehr dafür eingesetzt, dass es eine Vereinbarkeit für beide Eltern von Beruf und Familie gibt. Und Sie haben sehr viel versucht und initiiert, dass es Frauen, auch wenn sie alleinerziehend sind, besser geht. Was war das Motiv? Das haben ja nun lange nicht alle Männer in den 80er Jahren gemacht oder alle männlichen Politiker.
Ja, das war etwas Neues, vor allem für meine Partei, für die CDU. Und Ausgangspunkt war die Situation der Alleinerziehenden, die sich damals an mich gewandt haben, als ich Sozialminister war in Rheinland-Pfalz. Und zwar deswegen, weil diese Frauen ja vor einem unlösbaren Dilemma standen. Entweder haben sie ihr Kind behalten und dann waren sie auf die Sozialhilfe angewiesen, von der sie kaum leben konnten. Oder sie waren berufstätig, dann mussten sie das Kind weggeben. Und dafür hatten sie auch keine Chance. Also das war der Ausgangspunkt für mich, um das Erziehungsgeld durchzusetzen, dass die Frauen, auch wenn sie beim Kind bleiben, das war die ursprüngliche Idee, Geld haben, auch in den ersten 3 Jahren, um überleben zu können, wirtschaftlich. Es war natürlich längst nicht so ausreichend, wie das später gemacht worden ist. Das war aber der Anfang. Und dass ich die Anerkennung von Erziehungsjahren begonnen habe und durchgesetzt habe, es war mein Vorschlag, der nach, als ich Bundesminister war, auch realisiert worden ist. Im Prinzip, die ersten Schritte sind da getan worden, dass nämlich die Arbeit, die Aufgabe in der Familie genauso gewertet wird wie die Arbeit in der Fabrik oder im Büro. Ich war das, die ideelle Grundlage, ich war für das, was ich hier gemacht habe, oder der Kündigungsschutz für berufstätige Frauen, wenn die ein Kind bekommen haben, da ist denen die Pistole auf die Brust gesetzt worden, auch von Chefärzten in katholischen Krankenhäusern. Ich war entweder das Kind, nicht wahr, oder den Job. Und aus diesem Dilemma, in dem viele Frauen sich befanden, wollte ich die Frauen befreien. Das waren die ersten Schritte. Und die sind einfach entstanden aus der konkreten Situation, die von den Menschen an mich herangetragen worden sind.
Das war eben zu der Zeit, als Sie selber zu Hause Kinder hatten. Und der gleiche Sohn, Michael, hat im gleichen Interview gesagt, in der Woche haben wir unseren Vater nicht gesehen, aber wir haben das nicht vermisst, weil wenn er da war am Wochenende, war das so intensiv, dass er 180% für uns da war. Und ich habe mich beim Lesen gefragt, wie war das denn umgekehrt? Haben Sie denn in der Woche Ihre Kinder vermisst?
Ja, das habe ich schon. Ich war, wenn man so will, das ist vielleicht nicht der richtige Ausdruck, ein Familienhammel. Und wenn ich in Bonn war, wäre ich an sich lieber in Mainz gewesen. Da ich ein freier Mensch war bei der Aufgabe, die ich erfüllt habe, bin ich auch oft in der Woche, zum Beispiel am Mittwochnachmittag, wo ich wusste, dass die Kinder in der Schule frei hatten, nach Mainz gefahren, dann sind wir zusammen ins Morgenbachtal. Wir haben uns konzentriert auf etwas, was alle interessiert hat, nämlich auf das Klettern, das Bergsteigen und auf die Musik. Das war etwas Gemeinsames, das ich immer wieder in der Familie gehabt habe. Und das haben die Kinder auch behalten.
Auf dieses Gemeinsame, auf das Bergsteigen, würde ich gerne nach den Nachrichten zurückkommen. Heiner Geißler, wir haben kurz schon über die Berge gesprochen, aber Sie haben so viel Zeit in den Bergen verbracht und auch so viele Bilder dazu gefunden, dass ich da gerne nochmal darauf zurückkommen möchte. Jede Bergtour ist ein neues Abenteuer, das es zu bestehen gilt. Haben Sie einen anderen Bergsteiger zitiert und auch gesagt, das kann man nur, wenn man genau die gleichen Eigenschaften im Berg hat, wie man sie in der Politik braucht, nämlich Kondition, Übersicht und Nerven. Das heißt, Sie haben eigentlich im Beruf und in der Freizeit das Gleiche gemacht, wenn man die gleichen Eigenschaften braucht.
Ja gut, man muss aber noch was anderes auch besitzen, nämlich Charakter und bereit sein, im Team zu arbeiten. Also der Begriff Seilschaft ist ja sehr angreifbar, aber im Bergsteigen ist es absolut richtig und dass man Rücksicht nehmen muss auf die anderen, wenn die schwächer sind. Man muss aber auch die Charakterstärke haben, wenn man überleben will. Das hat Reinhold Messmer, den ich kenne, ja auch einmal gesagt, dass man die charakterliche Eigenschaft besitzen muss, umzukehren. Wenn man überleben will, wenn man sieht, dass das Ziel nicht erreicht werden kann. Und wenn die Leute in den Bergen umkommen, dann ist es meistens deswegen, weil sie sich überschätzt haben.
Sie haben gesagt, Sie haben viel in den Bergen nachgedacht, auch über Glück und über Freiheit. Und Sie haben mal gesagt, Glück ist die Erfahrung der Liebe, aber auch die Antwort auf eine bestandene Herausforderung. Und von daher kann man das in den Bergen gut finden, das Glück.
Ja, das kann man gut finden, wenn man bereit ist, eben nicht den Gipfel als alleinige Voraussetzung für das Glücksgefühl zu bezeichnen, sondern dass der Weg zum Gipfel genauso wichtig ist wie der Gipfel selber.
Es hat viel mit Abenteuer zu tun und Sie sind nicht nur als Bergsteiger ein abenteuerlustiger Mensch, sondern Sie haben noch viele andere Abenteuer sich denen gestellt. Sie sind zum Beispiel oft Gleitschirm geflogen. Sie sind auch irgendwann mal aus dem Hubschrauber abgesprungen, richtig?
Aus dem Flugzeug.
Flugzeug.
Ja, ist auch. Aber gut, das ist in den Augen vieler ein Extremsport und gibt ja dann Psychiater, die sagen, die gehören nicht auf die Berge, sondern auf die Couch. Aber die Leute vergessen eben, das eine Extrem ist der Sport nur für diejenigen, die den Sport nicht beherrschen. Und es gibt einen Unterschied zwischen einem absolut unsinnigen Sport, also Space Jumping, dass man sich von einer Brücke stürzt an einem Seil. Das kann jeder Idiot und da bleibt er halt hängen unten. Aber das ist was anderes, wenn Sie Skifahren, wenn Sie bergsteigen, wenn Sie klettern, auch in hohen Schwierigkeitsgraden. Weil wenn Sie das körperlich beherrschen und wenn Sie die Technik beherrschen, dann ist es ein wunderschöner Sport, den nicht jeder kann. Das ist aber auch nicht notwendig. Aber es ist gleichzeitig, eines der letzten Abenteuer, die der Mensch noch bestehen kann.
Aber das mit dem Flugzeug mussten Sie nur einmal haben.
Das habe ich nur mal probiert. Wollte mal sehen, wie das geht. Es ist gut gegangen.
Es ist nicht immer gut gegangen. 1992 haben Sie einen Unfall beim Gleitschirmfliegen gehabt und Sie haben darüber geschrieben, ich habe mir zum Landen ausgerechnet den dümmsten Baum ausgesucht für eine Baumlandung. Das war eine Kiefer, die konnte Sie nicht halten.
Ja, ausgesucht habe ich sie nicht. Es gab keine anderen Bäume. Das ist etwas, was man einkalkulieren muss beim Gleitschirmfliegen, dass man eine Baumlandung machen muss, weil man keine Wiese findet, auf der man landen kann. Und da muss man körperlich fit sein, weil man von dem Baum runterkommen muss. Aber der Baum, auf dem ich gelandet habe, der hatte von irgendeinem Sturm Lothar einen Schaden in der Krone. Der war abgebrochen und da bin ich halt reingeflogen, weil nichts anderes da war. Und ich bin nicht abgestürzt beim Fliegen, sondern die abgebrochene Krone ist dann mit mir runter 20 Meter auf den Boden gefallen. Und das war der Unfall, den ich erlitten habe.
Ich habe mich auch vorher schon gefragt, dass Ihre Frau kein Veto einlegt. Also danach hat sie dann nicht gesagt, jetzt ist mal gut, kannst du jetzt am Boden bleiben?
Gut, das hat nicht nur sie gesagt, das haben vor allem auch in der Südpfalz, in meinem Wahlkreis, die Leute gesagt, dann gesagt haben, wir haben dich hier nicht nach Bonn ins Parlament geschickt, damit du mit deinem Leben spielst. Und daran habe ich mich eigentlich auch gehalten. Ich habe danach mit dem Gleitschirmfliegen selber aufgehört, bin aber für die Gleitschirmflieger selber immer da gewesen. Dann habe ich in der Südpfalz viele Startplätze durchgesetzt und bin heute noch Ehrenvorsitzender des Südpfälzer Gleitschirmfliegerclubs, was für mich genauso wichtig ist wie das anderes.
Heiner Geißler, unsere gemeinsame Zeit in der Sendung Menschen geht zu Ende. Und wenn man 87 Jahre alt ist, dann wissen Sie, dass irgendwann auch Ihre Zeit hier auf dieser Erde zu Ende geht. Sie haben mit sich selbst eine Agenda vereinbart, die Agenda 100. Und Sie haben viele Freunde, dazu gehören Ihre Leber, Ihre Nieren und alle wollen Sie gut behandeln.
Ja, ich finde, das ist eine richtige Entscheidung. Ich bin auch organisch völlig gesund und warum soll die schlecht behandeln? Zum Beispiel durch zu viel Alkohol trinken oder indem man halt nur noch den Rasen mäht und sich nicht sportlich betätigt. Und deswegen mache ich da das Gegenteil, nicht? Und habe das mir mal so vorgenommen. Vielleicht schaffe ich das auch, bis ich 100 Jahre alt werde. Ich weiß es nicht, ob das gelingt. Aber ich glaube, man muss auch im Alter sein Leben ein bisschen danach ausrichten.
Haben Sie denn Lust, 100 Jahre alt zu werden?
Ja, natürlich. Also Lust davon, ich glaube, das ist eine Kategorie, die kann man sich abschminken sozusagen in dem Alter, sondern das ist ja eher eine Hoffnung oder dass man eben sagt, man muss jetzt nicht unbedingt sterben, wenn man gesund ist, wenn man gar keine Krankheit hat. Ja, dann muss man was dafür tun.
Was tun Sie denn dafür? Also welchen Sport machen Sie denn?
Man muss sich bewegen. Man muss joggen, man muss die Berge rauf und runter steigen können. Also deswegen ist es mein Sport, den ich mache, den ich noch machen kann. Und ich klettere zum Beispiel immer den Felsen entlang im Pfälzerwald. Und man muss genauso geistig fit bleiben. Das ist mindestens genauso wichtig und das mache ich auch. Ich halte Vorträge und ich schreibe Bücher und mache Interviews, wie zum Beispiel mit Ihnen.
Sie machen auch Interviews mit Kollegen und in einem haben Sie einen Satz gesagt, der mich so richtig angesprungen hat. Da sagen Sie nämlich, Demut ist Wahrhaftigkeit gegen sich selber. Also Sie sind nicht nur freundlich zu Ihrem Körper, sondern Sie sagen, ich bin auch wahrhaftig gegen mich selber.
Ja, Demut wird ja oft verwechselt als christliche Tugend, als jemand, der wie bei den alten Persern, die Kynesis, nicht weiß, das hündische Kriechen vor demjenigen, der über einem steht, das ist nicht Demut, sondern Demut, seine Definition, die ich auch bei den Jesuiten gehört habe, Demut ist Wahrhaftigkeit gegenüber sich selber, dass man sich richtig einschätzt. Und das bedeutet vor allem, dass man die Angst verlieren muss. Das ist etwas Entscheidendes in meinem Leben, die Angst vor Menschen. Man sollte keine Angst haben vor Menschen. Das ist leicht gesagt für einen wie mich. Und für die Kassiererin beim Lidl oder sonst wo ist es natürlich eine leichtfertige Aussage, aber die kann sich natürlich nicht wehren. Aber dafür gibt es eben den Betriebsrat und die Gewerkschaften. Das ist die humane Bedeutung. Ich war einer organisierten Arbeiterbewegung, dass diese Menschen nicht allein sind. Das gehört auch dazu. Und Demut heißt auch, dass man sich nicht mit allem abfindet, nicht wahr, was die Dogmenfabrik der Kirchen produziert.
Im Fragebogen haben Sie gesagt, altern kann man eigentlich nur dann gut, wenn man weiß, wozu man gelebt hat, was der Sinn im Leben ist. Und dazu schreiben Sie, dass Sie das Leben als eine Entwicklung oder dass die Entwicklung der Welt als einen Prozess begreifen. Und ein Prozess ist ja immer was, was auf etwas zugeht. Und das, sagen Sie, ist ein Ort, den es noch nicht gibt, den es aber sinnvollerweise geben müsste, nämlich die irdische Utopie des Auferstandenen. Also ich sag mal mit meinen Worten, dann, dass es einfach für das Reich Gottes sind wir zuständig, dass wir es hier machen. Und das gibt es noch nicht, aber wir müssen dran arbeiten.
Muss ja sich jeder überlegen, wenn er seinen Tod ins Auge fasst. Von 100 Leuten sterben 100, da ist gar nichts zu ändern. Und der Tod packt jeden, auch den Millionär, genauso wie den Mann, der bei der Müllabfuhr arbeitet. Dann ist es schon wichtig, wenn man sich überlegt, wenn man auf sein Leben zurückschaut, was für einen Sinn das Leben gehabt hat. Und ich sehe den Sinn des Lebens darin, dass ich das, was ich kann, einsetze dafür, dass es den Menschen besser geht, aber auch der Natur und den Tieren. Und ob es ein zweites, ewiges Leben gibt, weiß ich nicht. Da ist noch keiner rübergekommen. Und deswegen kann ich das mal offen lassen. Ich weiß es nicht, aber ich kann dann wenigstens sagen, wenn ich sterbe, dass mein Leben einen Sinn gehabt hat, weil es durch das, was ich getan habe, vielen Menschen einfach besser geht als vorher. Und das kann jeder auch realisieren in seinem Umfeld, in der Familie, in der Nachbarschaft, wenn er sich engagiert. Das gilt auch für die Forschung, für die Lehre, wenn jemand Arzneimittel erfindet oder in anderen Bereichen eben dafür sorgt, dass Menschen glücklich sein können und dazu in seinem Leben einen Beitrag geleistet hat.
Heiner Geißler, ich danke Ihnen für die Zeit und frage Sie ganz am Ende, gibt es etwas, was Sie sich noch wünschen, was noch passieren soll in Ihrem Leben?
Also ich wünsche mir, dass die Europäische Union zustande kommt, und zwar die politische Union, und zwar so nicht wahr, dass sie nicht mehr auseinandergeschlagen werden kann von den Amerikanern oder von den Russen. Und wenn es nicht anders geht, dann brauchen wir eben ein Europa mit zwei Geschwindigkeiten. Und dann muss es ein Kerneuropa geben, und dem werden sich dann andere anschließen. Also das ist eines der wichtigsten Ziele, die ich gerne noch erleben würde.
Dann wünsche ich Ihnen, dass Ihre Agenda 100 klappt und dass Sie in dieser Zeit erleben, dass es eine echte politische Union gibt. Vielen Dank für die Zeit. Ich danke Ihnen fürs Zuhören und hoffe, da war so viel Inspiration dabei, dass irgendetwas tief ins Herz fällt, dass Sie sagen, ja, und das ist das, was meinem Leben Sinn gibt. Am Mikrofon war Angela Krumpen. Machen Sie es gut.